Herzlich willkommen zum Podcast Einfach Bitcoin. Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin, Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und die Zukunft des Geldes. Heute nehmen wir dich mit auf eine kleine Zeitreise sozusagen. Es geht um die Geschichte von Bitcoin. Wie wurde aus dieser digitalen Idee von 2009 eigentlich diese Bewegung, die heute ja die Finanzwelt herausfordert? Wir schauen uns mal die wichtigsten Stationen an, von den Anfängen bis heute. Fangen wir mal ganz vorne an. 2008. Mitten in der Finanzkrise. Das war ja schon irgendwie ein passender Zeitpunkt, oder? Da taucht dieses White Paper auf. 9 Seiten von einem Satoshi Nakamoto. Bis heute weiß ja keiner, wer das wirklich ist. Eine Person, eine Gruppe, ein Mysterium. Aber die Vision war klar. Ein dezentrales elektronisches Geld. Ganz ohne Mittelsmann, ohne Banken.
Absolut. Und der Zeitpunkt 2008, das war halt alles andere als Zufall. Man merkt richtig, das war eine Antwort auf dieses Versagen des traditionellen Finanzsystems. Das Vertrauen war ja damals total erschüttert. Und das sieht man auch an dieser versteckten Botschaft im allerersten Block. Im Genesis-Block, Januar 2009.
Ach ja, stimmt. Da stand doch dieser Zeitungsausschnitt drin, oder?
Genau. The Times, 3 January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Also der britische Finanzminister vor der nächsten Bankenrettung. Das war mehr als nur ein Datum. Das war quasi die Gründungsurkunde. Ein stiller Protest gegen das System.
Und am Anfang war das ja echt nur was für Insider, oder? Kryptografie-Fans, so Nerds. Bitcoin hatte ja praktisch keinen Wert. Das war ein Experiment.
Ja, genau. Eher eine Spielereihe. Bis Mai 2010. Da kam diese Geschichte, die kennt heute jeder, der sich damit beschäftigt.
Die Pizza-Transaktion.
Richtig. Ein Programmierer, Laszlo Hanyec, hat 10.000 Bitcoin geboten für 2 Pizzen. Und jemand hat's gemacht.
10.000 Bitcoin. Stell dir das heute mal vor. Das ist ja Wahnsinn. Ein Vermögen.
Damals waren das vielleicht 30, 40 Dollar. Kaum was wert. Aber das war der Moment. Der erste dokumentierte Kauf einer realen Ware mit Bitcoin.
Ein kleiner Bissen Pizza, aber ein riesiger Schritt für die Idee. Krass. Okay, nach der Pizzasache wurde es dann langsam bekannter, so 2011 bis 2013. Die Idee von Geld ohne Staat, ohne Banken, die hat schon mehr Leute angezogen. Und dann kamen die ersten Börsen, oder? Wo man tauschen konnte. MTGOX war da wohl die größte.
Genau, MTGOX war der Platzhirsch damals. Da konnte man dann echtes Geld, also Dollar oder Euro, gegen Bitcoin tauschen. Und dadurch bekam Bitcoin halt zum ersten Mal einen sichtbaren Preis. Angebot und Nachfrage.
Und die Technik dahinter, Blockchain, das Wort hört man ja ständig. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Klar, also stell dir die Blockchain wie ein öffentliches digitales Kassenbuch vor. Aber eins, das nicht an einem Ort liegt. Es ist verteilt auf tausende Computer weltweit. Jeder hat eine Kopie.
Okay, dezentral also.
Genau. Und alle Transaktionen, die jemals gemacht wurden, stehen da drin. Chronologisch. Und, ganz wichtig, unveränderbar, fälschungssicher.
Und wer schreibt da rein? Wer passt auf?
Das machen die sogenannten Miner. Das sind Teilnehmer im Netzwerk, die stellen ihre Computerleistung bereit. Die lösen komplexe Rechenaufgaben, um neue Blöcke mit Transaktionen zu bestätigen und an die Kette anzuhängen. Und als Belohnung dafür bekommen sie neue Bitcoins und die Gebühren aus dem Block.
Ah, so entstehen neue Bitcoins. Verstehe.
Genau. Das ist der Mechanismus, der das Netzwerk am Laufen hält und neue Coins in Umlauf bringt, ohne zentrale Stelle.
Klingt erstmal gut. Aber es gab ja auch Schattenseiten in dieser frühen Zeit. Stichwort Silk Road, dieser Online-Schwarzmarkt im Darknet. Da lief doch viel über Bitcoin, oder?
Ja, das war leider so. Silk Road hat Bitcoin als Zahlungsmittel genutzt, eben weil es als relativ anonym galt. Drogen, Waffen, alles Mögliche wurde da gehandelt. Das hat dem Ruf von Bitcoin natürlich extrem geschadet. Drogengeld war dann so ein Label, das lange haften blieb.
Klar, die Behörden wurden da sicher auch hellhörig.
Auf jeden Fall. Aber man muss halt unterscheiden, die Technologie ist neutral. Dass sie missbraucht wurde, ändert ja nichts am Kern von Bitcoin. Also finanzielle Selbstbestimmung, Transparenz durch die öffentliche Blockchain. Und interessanterweise hat man genau da auch angefangen, über das Potenzial der Blockchain an sich nachzudenken. Also über Geld hinaus. Verträge, Lieferketten, sowas alles.
Okay, und dann kam 2014. Das war ja wohl ein ziemlicher Einschnitt. MTGOX.
Oh ja. 2014, der große Schock. Mt. Gox, immer noch die mit Abstand größte Börse, geht pleite. Kollabiert. Rund 850.000 Bitcoin waren weg. Einfach weg. Gestohlen, verloren, das war lange unklar. Ein riesiger Batzen der damaligen Menge.
Puh, 850.000. Das muss ja einen massiven Vertrauensverlust ausgelöst haben. Der Kurs ist doch sicher abgestürzt.
Total. Der Kurs brach ein. Viele haben gesagt, so, das war's jetzt mit Bitcoin. Ende der Geschichte.
Aber es war nicht das Ende.
Einfach weiter. Unbeeindruckt. Mt. Gox war eine zentrale Firma, die konnte pleite gehen. Aber das dezentrale Netzwerk eben nicht. Das hat die Widerstandsfähigkeit gezeigt. Es gibt keinen Ausschalter.
Okay, das ist ein starkes Argument für Dezentralität.
Absolut. Aber es hat auch brutal gezeigt, wie unsicher die Infrastruktur drumherum noch war. Die Börsen, die Wallets, das war ein Weckruf für alle. Die Community hat gelernt. Sicherheitsstandards wurden viel ernster genommen.
Und das Thema Wallets wurde wichtiger, nehme ich an? Wie man seine Coins sicher aufbewahrt?
Ganz genau. Das Bewusstsein wuchs. Du musst deine Private Keys, also die geheimen Schlüssel, selbst kontrollieren. Sonst gehören dir die Coins nicht wirklich. Daraus entstand dieser Spruch, not your keys, not your coins.
Und da kamen dann die Hardware-Wallets ins Spiel?
Exakt. Kleine Geräte sehen oft aus wie USB-Sticks, die speichern deine Schlüssel offline, also getrennt vom Internet. Das schützt vor Hackern, was bei Börsen oder Software auf dem PC eben ein Risiko ist. Das wurde zum Standard für viele.
Trotz dieses Desasters mit Mt.Gox ging es ja weiter. Zwischen 2014 und 2016 gab es auch positive Nachrichten. Große Firmen haben angefangen, Bitcoin zu akzeptieren. Microsoft zum Beispiel.
Ja, das war überraschend schnell nach dem Crash. Microsoft, Overstock, Dell, glaube ich, auch zeitweise. Das waren wichtige Signale. Hey, das Ding ist nicht tot, es findet langsam Akzeptanz, auch bei etablierten Namen.
Und technisch gab es da auch Fortschritte. Man hört ja immer wieder von Skalierungsproblemen.
Ja, das war die große Debatte intern. Wie kann Bitcoin wachsen? Das Netzwerk war ja recht langsam, nur wenige Transaktionen pro Sekunde, das reicht nicht für globales Geld. Also wurde heiß diskutiert, wie kriegen wir mehr Durchsatz? Größere Blöcke, andere Lösungen.
Und was kam dabei raus?
Naja, eine direkte Folge war die spätere Entwicklung des Lightning Network. Das muss man sich vorstellen wie eine zweite Ebene. Nutzer können direkte Zahlungskanäle untereinander öffnen. Da drin gehen dann blitzschnell und supergünstig viele kleine Zahlungen hin und her.
Ah, wie eine Art Überholspur neben der Hauptblockchain.
Genau, gut gesagt. Erst wenn der Kanal geschlossen wird, wird das Endergebnis auf der Hauptblockchain verrechnet. Das macht Bitcoin viel praktikabler für kleine, schnelle Alltagszahlungen. Das war ein wichtiger Schritt gegen das Skalierungsproblem. Die Wahrnehmung hat sich da auch langsam geändert. Nicht nur Spekulation, sondern auch technologische Innovation.
Und dann kam 2017. Das Jahr ist ja vielen als der große Hype in Erinnerung geblieben.
Oh ja, 2017. Der Bullrun. Da ist Bitcoin explodiert. Globales Rampenlicht. Der Kurs ging ja von unter 1.000 Dollar Anfang des Jahres auf fast 20.000 Dollar im Dezember hoch. Irre.
Wahnsinn. Plötzlich war es überall in den Nachrichten, jeder hat drüber geredet. FOMO, Fear of Missing Out, hat viele reingezogen, oder?
Absolut. Dieser Hype hat aber auch die alten Konflikte wieder hochkochen lassen. Diese Frage, was soll Bitcoin sein? Schnelles digitales Bargeld oder eher sicherer Wertspeicher, digitales Gold?
Und das führte dann zur Spaltung Bitcoin Cash.
Genau. Der Streit um die Skalierung, die Blockgröße, der eskalierte. Ein Teil der Community hat sich abgespalten, eine Hardfork gemacht. Daraus entstand Bitcoin Cash mit größeren Blöcken für mehr Transaktionen. Das war schon ein Einschnitt.
Zeigt aber auch, wie schwierig Entscheidungen in so einem dezentralen System sind, wenn es keine zentrale Führung gibt.
Richtig. Gleichzeitig hat der Preisanstieg aber dieses Narrativ vom digitalen Gold total befeuert. Diese feste Obergrenze von 21 Millionen Coins, die ist ja im Code festgeschrieben, das ist mathematische Knappheit.
Anders als bei Euro oder Dollar, wo die Zentralbanken ja im Prinzip beliebig Geld drucken können.
Genau das ist der Punkt. Diese berechenbare Knappheit hat in Zeiten lockerer Geldpolitik viele angezogen. Und eben nicht nur Privatleute, sondern zunehmend auch größere institutionelle Investoren. Die haben angefangen, genauer hinzuschauen.
Und wie war das rechtlich? Lief das alles noch im Wilden Westen ab oder gab es langsam Regeln?
Das war und ist ja bis heute ein ziemlicher Flickenteppich weltweit. Sehr unterschiedlich. Die meisten westlichen Länder, auch Deutschland, haben gesagt, okay, Besitz und Handel sind legal. Aber es ist kein offizielles Zahlungsmittel, eher privates Geld oder eine Rechnungseinheit.
Und anderswo?
Japan war früh dran. Die haben Bitcoin schon 2017 als legale Zahlungsmethode anerkannt. Ziemlich fortschrittlich. China dagegen, sehr restriktiv. Börsen verboten, später auch das Mining stark eingeschränkt.
Also keine globale Einigkeit. Das schafft sicher Unsicherheit.
Ja, bis heute. Das zeigt, wie schwer sich die etablierte Welt mit so einer dezentralen Sache wie Bitcoin tut.
Okay, machen wir einen Sprung. 2020, Corona-Pandemie. Globale Krise, wirtschaftliche Unsicherheit. Und die Zentralbanken haben ja die Geldschleusen geöffnet wie nie zuvor. Hat das Bitcoin nochmal beflügelt?
Und wie? Die Pandemie und diese massive Geldschwemme, das war wie ein Katalysator. Genau diese Eigenschaft, die wir gerade hatten, die absolute Knappheit, die 21 Millionen, rückte voll in den Fokus.
Als Schutz gegen Inflation, als Wertspeicher.
Genau. Viele sahen darin ein digitales Rettungsboot. Ein Schutz gegen die befürchtete Geldentwertung. Und dann kamen ja auch noch große Namen dazu. Tesla hat investiert, auch wenn sie später teilweise zurückgerudert sind. Und vor allem MicroStrategy, diese Softwarefirma, die hat ja Bitcoin zum Kern ihrer Firmenstrategie gemacht. Kaufen und halten.
Das hat sicher für Legitimität gesorgt.
Enorm. Das und dass der Kurs 2021 dann neue Rekorde über $60.000 erreichte. Da konnten selbst die traditionellen Banken nicht mehr wegschauen. Die haben angefangen, Kryptodienste anzubieten oder zu entwickeln. Man kann sagen, spätestens da war Bitcoin in der institutionellen Finanzwelt angekommen.
Trotzdem gibt es ja immer diese eine große Kritik. Der Energieverbrauch. Das Mining braucht wahnsinnig viel Strom.
Ja, das ist die Achillesferse. Oder zumindest der Punkt, der am meisten diskutiert wird. Und das zu Recht. Der Proof-of-Work-Mechanismus, den Bitcoin nutzt, der braucht nun mal viel Rechenleistung und damit Energie. Das ist Fakt.
Wie viel genau, da streiten sich ja die Gelehrten.
Die Zahlen schwanken, die Berechnung ist schwierig. Aber es ist signifikant, keine Frage. Die Befürworter sagen aber, Moment mal. Erstens steigt der Anteil erneuerbarer Energien im Mining. Miner suchen ja den billigsten Strom. Und das ist oft Ökostrom, der sonst ungenutzt bliebe.
Okay, also gestrandete Energie nutzen?
Zum Beispiel Wasserkraft in entlegenen Gebieten, Geothermie. Und zweitens muss man es ins Verhältnis setzen. Was verbraucht das globale Bankensystem? Mit allen Filialen, Servern, Geldtransporten oder der Goldabbau? Manche Studien sagen, Bitcoin ist pro transferiertem Wert sogar effizienter. Aber die Debatte läuft.
Das bleibt also ein wichtiges Thema.
Absolut. Effizientere Hardware, Nutzung der Abwärme, da wird geforscht. Das ist eine zentrale Herausforderung.
Wenn wir jetzt mal auf heute schauen, so ins Jahr 2025, wie du es skizziert hast, wo steht Bitcoin da?
Es ist spannend. Bitcoin steht mitten in einem Spannungsfeld. Einerseits entwickeln Staaten ihre eigenen digitalen Zentralbankwährungen, CBDCs. Das ist ja das genaue Gegenteil, staatlich zentral.
Konkurrenz von oben sozusagen.
Genau. Banken steigen ein, bieten Krypto an, experimentieren selbst mit der Blockchain. Die Regulierung wird konkreter, mal hilfreich, mal hinderlich. Andererseits ist Bitcoin immer noch der Platzhirsch, die Nummer eins. Die Blaupause für dezentrale Finanzen. Größte Bekanntheit, meiste Liquidität.
Und als Geldanlage? Immer noch so volatil?
Ja, die Volatilität ist geblieben. Die Kurse schwanken stark. Das ist ein Risiko, klar. Aber historisch gab es eben auch dieses enorme Wertsteigerungspotenzial. Der Konsens scheint zu sein, wenn du investierst, dann nur, was du auch verlieren könntest. Und es sollte nur ein Teil eines breiteren Portfolios sein. Nicht alles auf eine Karte setzen.
Okay, fassen wir mal zusammen. Die Geschichte von Bitcoin ist ja echt eine Achterbahnfahrt. Angefangen als Idee in der Finanzkrise von diesem anonymen Satoshi, dann die Pizza, durch Skandale wie Silk Road, den MTGOX-Crash, technische Debatten, Hypes, Kritik am Stromverbrauch und jetzt zunehmend irgendwie doch im Finanzsystem angekommen, wenn auch umstritten. Wahnsinn, was in 15, 16 Jahren passiert ist.
Ja, das ist der Punkt. Ein Experiment, das Vertrauen durch Code und Netzwerk schaffen wollte, nicht durch Institutionen. Und dieses Experiment läuft weiter. Die Technologie entwickelt sich, die Gesellschaft diskutiert, die Regulierer ringen damit. Die Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Und das bringt uns zu der Frage, die wir vielleicht einfach mal so stehen lassen für dich, der zuhörst. Welche Rolle siehst du für so ein dezentrales Geld wie Bitcoin in der Zukunft? Wird es das System umkrempeln oder bleibt es eine Nische?
Eine spannende Frage zum Schluss. Das war wirklich eine bewegte Reise durch die Bitcoin-Geschichte. Das war's für heute mit Einfach Bitcoin. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.